Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur hier und ich werde künftig bei diesem Podcast-Format zu meiner Kollegin Sabine Reifenberger dazustoßen und Ihnen gemeinsam diesen Podcast mit ihr hosten. In der heutigen Episode befassen wir uns mit ESG-Daten bzw. damit, wie sich angesichts der vielfältigen regulatorischen Veränderungen zuletzt verlässliche Daten insbesondere von kleinen und auch mittelgroßen Unternehmen erheben und auswerten lassen, gegebenenfalls zu einem Scoring. Und dazu habe ich als Gesprächspartner heute Dirk Littich hier, Geschäftsführer und Co-Gründer der Conda-Gruppe. Das ist eine europaweit ausgerichtete digitale Investmentplattform. Und vielleicht zur Illustration, die Conda Capital Gruppe ist ein Anbieter in der digitalen Unternehmensfinanzierung, Stichwort Schwarmfinanzierung. Und sie verfolgt hierbei einen Platform-as-a-Service-Ansatz. Seit 2013 hat die Gruppe rund 360 Millionen Euro Kapital über alle Plattformen hinweg bewegt, eingesammelt und auch finanziert. Und zurzeit zählt Conda rund 100.000 registrierte internationale Nutzer. Dirk Littich, wie gesagt Co-Gründer und Geschäftsführer, ist seit über 13 Jahren Fintech-Unternehmer sowie auch Private Equity Investment Director. Da hat er mehr als 8 Jahre Erfahrung, sowohl in Buyouts als auch in Wachstumsfinanzierungen. Unter anderem war er zuvor auch Geschäftsführer und Gründer der Bankless 24 GmbH sowie über lange Zeit bei der Baden-Württembergischen Bank AG in Stuttgart tätig. Das also für den Hintergrund zu Herrn Littich. Hallo Herr Littich.
Hallo Herr Bui, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, nachdem wir ja jetzt nun einige Zeit mit der Vorstellung und Erklärung verbracht haben, Herr Littich, lassen Sie uns direkt in medias res gehen. Thema ESG-Daten, was hat sich denn zuletzt geändert bei der Erfassung und Darstellung dieser Daten? Wofür braucht es eine solche Plattform wie die von Conda jetzt?
Das ist eine etwas kurze, aber doch sehr umfangreich zu beantwortende Frage unter Umständen. Also ESG ist ja, wie wir alle wahrscheinlich, der eine etwas näher, der andere etwas entfernter beobachten können, ein Thema, was Ups and Downs erfährt, was auch regional sehr unterschiedlich, wenn man global betrachtet, angesehen wird aktuell. Also Stichwort Trump und das Leugnen des Klimawechsels. Also da gibt es eine ganze Menge hin und her. Es gab einen sehr starken Drang hin zu ESG-Daten, ESG-Berücksichtigung, der ist jetzt wieder ein bisschen abgemildert. Also da gibt es allerlei Bewegungen. Was allerdings aus unserer Beobachtung bis heute nahezu gleich ist, ist, dass in dem Segment der kleinen und mittleren Unternehmen, also das ist das Segment, um das wir uns vornehmlich kümmern als Conda, nahezu keine Standardisierung, nahezu keine Datenverfügbarkeit nach wie vor gegeben ist. Sie haben zwar einerseits über die Lieferketten auch, haben sie eine gewisse Verpflichtung der kleinen Unternehmen, wenn sie denn an größere liefern, bestimmte Daten zu erheben und rauszugeben. Sie haben möglicherweise auch, wenn sie Bankfinanzierung anfragen als Mittelständler, Anforderungen an ESG-Daten. Aber wenn Sie jetzt mal in unseren Business Case schauen, die Emission von Wertpapieren durch kleinere und mittlere Unternehmen, da haben Sie ja natürlich auch interessierte Investoren, aber keine Daten verfügbar. Das ist mal die Ausgangslage, wie wir sie festgestellt haben.
Okay, Sie sprachen von Standardisierung. Es geht natürlich um Investitionsentscheidungen, Vergleichbarkeit. Wieso fehlt es gerade, wie Sie schon sagten, bei KMU und Startups häufig an belastbaren und vergleichbaren Daten?
Nun, aus meiner Sicht gibt es dafür mehrere Gründe. Einer ist zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, wie aufwendig ein ESG-Rating durch eine der großen Agenturen ist oder ein Nachhaltigkeitsbericht, der zu prüfen ist, dann wird es der typische kleine Mittelständler mit Bordmitteln nahezu nicht hinbekommen. Er muss ja sein Geschäft auch noch machen. Also es ist ein enormer Aufwand zu treiben. Das ist eine große Hürde. Und es ist eben auch der externe Druck bislang noch nicht so groß gewesen, dass man sich diese Last schultern musste. Es nimmt aber zu, sei es jetzt, wie bereits gesagt, aus der Lieferkette heraus, sei es aus Anforderungen von beispielsweise Banken für die Kreditvergabe. Plus, was auch stark zunimmt, da sehen Sie auch ein bisschen immer den Generationenwechsel bei den Unternehmern, das Bewusstsein verändert sich sehr stark. Also ich habe auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit, um ehrlich zu sein, ESG als nur aus der Brille ESG zu betrachten. Aus meiner Sicht, wenn Sie sich die einzelnen Bereiche der ESG anschauen, dann finden Sie da sehr viel wieder, was auch direkten Impact auf den Erfolg eines Geschäftsmodells hat. Wenn nicht kurz, dann zumindest mittelfristig. Und das verstehen immer mehr mittelständische Unternehmer und haben dann auch ein Interesse, sozusagen aus dem Blickwinkel ESG-Daten zu betrachten.
Könnten Sie das vielleicht nochmal kurz etwas konkretisieren, Impact auf den Geschäftserfolg von ESG-Daten? Einfach ein Beispiel?
Naja, ein ganz einfaches Beispiel könnte sein, Energieverbrauch, fossile Energien. Das ist ein wesentlicher Teil im ESG-Reporting. Es ist aber natürlich, wir können die Straße von Hormuz nennen, ganz aktuelles Beispiel, und die Preisentwicklung für fossile Energien. Das hat natürlich einen massiven Impact auf meine Profitabilität, wenn ich energieintensiv bin. Ganz banales Beispiel.
Und welche Daten werden noch abgerufen, erfasst? Also was sind Nachhaltigkeitskennzahlen, finden sich auf der Plattform?
Also wenn Sie unseren Ansatz, den wir gemeinsam mit Canredo oder den Canredo entwickelt hat, ansprechen, diesen, wir nennen das ja Beyond ESG, nicht ohne Grund. Ich muss da ein klein bisschen ausholen. Also wir haben natürlich uns die Frage gestellt, wie können wir denn die Einordnung von mittelständischen Unternehmen, von kleinen Unternehmen in dieses ESG-Raster sinnvoll angehen. Und haben relativ schnell festgestellt, mit den klassischen Prüfungen, die die großen ESG-Rating-Agenturen machen, wird das nicht funktionieren. Aus Ressourcengründen, aus Datenverfügbarkeitsgründen beim Mittelständler und vielen anderen Gründen. Und deshalb war ein wesentlicher Punkt zu versuchen, den Match hinzubekommen zwischen einerseits einer handelbaren Aufgabe, also einem überschaubaren Fragenkatalog, aber gleichzeitig einer hohen Relevanz der Ergebnisse. So, das ist mal das, was uns getrieben hat oder was für uns relativ wichtig war. Und das Ergebnis war, dass wir im Grunde gesagt haben, wir haben eigentlich nur 3/4 Blöcke. Der erste Block sind qualitative Fragen. Da geht es einfach nur mal darum, die Firma zu verstehen. Was ist der Zweck des Unternehmens? Was sind die Produkte und Services? Was sind deine Stakeholder? Also nicht nur Shareholder, sondern Stakeholder, ganz wichtig. Wer ist wie betroffen? Und der zweite Block, das ist eigentlich der Kern, das sind die quantitativen Fragen. Da haben wir aus allen drei Bereichen, I, S und G, in Summe 20 Fragen. Mehr sind es nicht. Und die sind teilweise harte Fragen. Welche Zertifikate hast du? Die sind teilweise aber auch Einordnungsfragen, wo er im Grunde von 0 bis 100% in 5 Stufen angeben kann, ja, da bin ich schon so weit oder so weit oder so weit. Der dritte Block, den wir reingepackt haben, weil er uns auch wichtig ist, ist, wie matchst du denn eigentlich mit den SDGs, also mit den UN-Zielen? Worauf zahlt denn dein Geschäft ein? Weil wir glauben, dass auch das ein relevanter Aspekt für unsere Investoren ist in ihrer Entscheidungsfindung. So, und last not least, und das finde ich eigentlich einen relativ wichtigen Punkt an der ganzen Sache, der vierte Block ist, wir haben jetzt in 3 Blöcken deinen Status erhoben. Der kann etwas besser oder etwas schlechter sein. Aber wenn du dich jetzt auf den Weg machst, was sind denn deine Meilensteine, die du im nächsten Jahr erreichen willst? Wo willst du dich verbessern? Mit messbaren Zielen. Und das ist im Grunde der ganze Score angelegt, um A, einen Status, sowohl den Investoren, aber nicht zuletzt auch dem Unternehmer selbst klar zu machen. Und B, aber auch klare Maßnahmenpakete zu definieren, um eine Verbesserung zu initiieren.
Okay. Nur kurz zur Erklärung, Canredo, die Sie gerade erwähnt haben, das ist auch ein österreichisches Beratungsunternehmen, das so im Bereich KMU und ESG tätig ist.
Exakt.
Nur für den Hintergrund, mit denen, also Ihre Plattform beruht auf deren Beyond ESG Framework, wie gesagt. Dazu aber nochmal eine Frage. Sie haben ja gerade erwähnt, dass die Unternehmen einen Fragenkatalog beantworten. Wie werden denn diese Angaben validiert? Also welche Möglichkeit gibt es da? Wie verlässlich ist das?
Ja, also ist auch ein Punkt, über den wir eine Weile nachgedacht haben. Stand heute verlassen wir uns auf die Ehrlichkeit des Unternehmens in großen Teilen. Nicht in allen, aber in großen Teilen. Wir gehen davon aus, dass das, was er angibt, auch wahr ist. Im Grunde ist es ja ähnlich, wie wenn Sie eine Selbstauskunft abgeben bei der Bank. So, perspektivisch aber kann man durchaus drüber nachdenken. Ich meine, KI ist in aller Munde. Wir denken momentan relativ stark drüber nach, viele der Angaben zu plausibilisieren mit KI-Unterstützung. Aber es gibt noch, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt auch Teile, wo ein Beleg dann hochzuladen ist. Also Beispiel die Frage, die ich vorhin schon angesprochen hatte, bezüglich Zertifikaten. Das ist ja relativ leicht, dieses Zertifikat dann auch vorzulegen.
Nun spielen ja, wie Sie erwähnt haben, ESG-Daten in verschiedenen Bereichen eine Rolle, Kreditvergabe, Investments, Emissionen von Wertpapieren. Wer nutzt denn diese Plattform und welche Vorteile gibt es da genau, welchen Mehrwert zum Beispiel für Investoren? Wie sieht das Nutzungsszenario da aus?
Also es ist ja vielleicht da das auch vorab. Aktueller Stand ist, dass wir unsere Kunden, unsere Emittenten, also es sind ja Wertpapieremittenten auf unserer Plattform, nicht zwingen, dieses Scoring zu durchlaufen, sondern es ist ein freiwilliges Angebot. Warum tun wir das? Wir tun es aus mehreren Gründen. Einerseits, weil wir selbst als Plattform zumindest den Wunsch haben, irgendetwas Gutes zur Welt beizutragen. Also unser Zweck ist nicht nur, reich zu werden. Das wäre schön, wenn das auch passiert. Aber unser Zweck ist auch, irgendetwas zu einer besseren Welt beizutragen. Das soll nicht pathetisch klingen, aber es ist die Wahrheit. So, und eine Ausprägung dessen ist, dass wir der Meinung sind, wir sollten Unternehmen und mehr unterstützen als andere, wenn sie denn sehr nachhaltig wirtschaften oder sehr sozial agieren etc. Das ist so eine Grundüberlegung. Deshalb bieten wir das an. Wir sehen auch auf der Seite unserer Investoren, also da vielleicht zum Hintergrund, in der großen Masse sind das Retail-Investoren, keine institutionellen. Wir sehen auch bei diesen sehr, sehr stark über die letzten Jahre den Wunsch, mit ihrem Investment nicht nur eine Rendite zu erzielen, sondern auch irgendetwas Positives zu bewirken, ganz pauschal formuliert. So, und das sieht man im Investitionsverhalten, das sehen wir in Umfragen, die wir regelmäßig durchführen. Und dem letzten Endes geschuldet, haben wir gesagt, wir müssen sozusagen ein Zusatzkriterium für die Investitionsentscheidung anbieten, das es eben erleichtert, Daten zu überprüfen oder Informationen zu erhalten, die nicht aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung hervorgehen. Das ist die Investorenseite. Auf der Emittentenseite muss man ganz klar sehen, es steigt signifikant das Bewusstsein, dass auch die Aufstellung ESG-Segmente entscheidungsrelevant für die Investorenseite ist. Und es ist am Ende auch eine Hilfestellung für die eigene Weiterentwicklung.
Okay, wenn Sie sagen, also freiwilliges Angebot, ja, können Sie sagen, wie das denn genutzt wird? Ich meine, durch die Omnibusgesetze der EU sind ja viele mittelständische und kleine Unternehmen jetzt von den Datenanforderungen weitgehend befreit. Warum sollten sich diese Unternehmen die Mühe machen, jetzt dennoch ESG-Daten anzubieten und so einen Fragenkatalog zu beantworten?
Naja, also meine Antwort darauf ist, weil hoffentlich der Nutzen daraus höher ist als der Aufwand. Also ich glaube dran, was ich sage. Ich glaube, dass es tatsächlich einen Nutzen hat, dahingehend das eigene Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Da bin ich überzeugt davon. Es macht einfach Dinge auch dem Unternehmer transparent. Dann stellen sich den klassischen kleinen Mittelständler vor, der hat vielleicht, ich weiß es nicht, 40 Mitarbeiter, macht seine 10 Millionen Umsatz, keine Ahnung, gegriffene Zahl, der ist im Kern mit seinem Geschäft beschäftigt. Und wenn er ein Tool an die Hand bekommt, was ihm, ich will jetzt nicht sagen niedrig hängende Früchte aufzeigt, aber was ihm Verbesserungspotenziale aufzeigt und was ihm mit einem überschaubaren Aufwand dazu bringt, bestimmte Aspekte seines Geschäfts zu überdenken und weiterzuentwickeln, dann hat das einen Nutzen, ohne dass er einen Unternehmensberater engagiert. Also diesen Nutzen hat es, plus es hat natürlich potenziell auch den Nutzen, erstens mal mehr Investoren zu finden für seine Emission und zweitens perspektivisch vielleicht auch einen für ihn attraktiveren Zins bieten zu können. Weil letzten Endes, ich hatte es vorhin schon anklingen lassen, aus Investorensicht betrachtet sind ESG ja nicht nur ein Selbstzweck, sondern sie haben ja auch tatsächlich Risiko-Impact, positiv wie negativ.
Okay. Und welche Branchen adressieren Sie damit oder welche sind davon betroffen? Es gibt ja sehr spezifische Unterschiede. Die Immobilienbranche geht anders mit ESG-Daten um als andere. An wen richtet sich das?
Also im Grunde sind wir da wie auf der gesamten Plattform agnostisch. Also wir geben das keinem vor. Ich hatte ja erwähnt, das ist keine Verpflichtung aktuell. Wir überlegen das, ob wir es irgendwann mal mandatory sozusagen machen. Es ist es gegenwärtig nicht. Die Bereitschaft auf der Kundenseite ist natürlich, oder wie man sich vorstellen kann, bei den Unternehmen, die ohnehin schon einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit haben, natürlich größer als bei zum Beispiel sehr energieintensiven Unternehmen. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung. Und wir haben jetzt diesen Score erst vor relativ kurzer Zeit eingeführt. Wir haben die ersten, weiß nicht, 6, 7, 8 Unternehmen durchlaufen lassen. Das wird sich irgendwann etablieren. Es wird sich auch zeigen, am Ende auch eine unserer Grundüberzeugungen. Regulierung ist schön und gut, Vorschriften oder Erleichterungen oder was auch immer. Aber am Ende aller Tage war es schon immer so, Finanzflüsse entscheiden, was man tut. da, wo das Geld hinfließt, die Maßnahmen treffe ich, um möglichst dazustehen. Und ich glaube, wenn man das schafft, dass man im Grunde das Bewusstsein steigert, dass man auch erkennt, ich habe was Positives einfach davon, nämlich meine Emission wird besser finanziert, dann steigt auch sehr stark die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen.
Okay, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, nimmt ja Conda keine inhaltliche Bewertung der Angaben vor. Es wird letztlich eine Infrastruktur zur Offenlegung bereitgestellt. Jetzt ist ja immer wieder das Thema auch Greenwashing. Und es gibt ja da auch Risiken, dass Firmen sich besser darstellen, als sie sind, oder dass sie einfach falsche Angaben machen. Reicht denn dieser quantitative Score, wenn ich das so verkürzt so darstellen darf, denn aus? Ich meine, haben wir schon gesagt, es wird nichts validiert oder geprüft. Wie kann man das Risiko Greenwashing da irgendwie aus dem Spiel nehmen?
Das ist natürlich ein sehr valider Punkt. Und Sie haben mit der Vermutung wahrscheinlich durchaus recht, dass man sagt, naja, es könnte eine gewisse Verleitung dazu geben, sich etwas besser darzustellen, als man ist. Ja. Wenn das aber einer täte, konjunktiv, dann würde das aus meiner Sicht auch relativ schnell bestraft werden oder zumindest mal mittelfristig. Nämlich spätestens dann, wenn er erneut den Kapitalmarkt anzapfen will. Weil es endet ja nicht mit diesem einmaligen Score, den er da durchläuft, sondern, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben einerseits als wesentlichen Block auch die Milestones seiner Verbesserungspotenziale, die er festschreiben muss, die auch publiziert werden, also einsehbar sind. Und worüber wir aktuell sehr intensiv nachdenken und was wir wahrscheinlich auch machen werden, ist, unsere Emittenten sind ohnehin verpflichtet zu einem Quartalsreporting ihren Investoren gegenüber. Und in dieses werden wir dann auch das ESG-Reporting integrieren. Also wie weit bist du denn mit deinen 1, 2, 3, 4, 5 Maßnahmen, die du dir vorgenommen hast? Wie ist dein Fortschritt? Bitte zeig mir das. Und spätestens, also by the way, spätestens, wenn er das nächste Mal, weiß ich nicht, eine Anleihe emittieren will, wird sich's ja zeigen.
Okay, für die Fortschritte sollen also transparent gemacht werden. Und Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass Sie auch überlegen oder im Entwickeln sind, wie man mit KI eine Plausibilisierung durchführen kann. Wie sehen denn die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Plattform aus?
Also im Kern gar nicht unbedingt bezogen auf ESG, da muss ich ein bisschen das Thema ausweiten. Letzten Endes, unsere Plattform ist ja, wie Sie eingangs richtig erwähnt haben, eine Plattform für digitale Investments. Wir sind mittlerweile schon recht lange am Markt, in der Wertpapierregulierung mittlerweile auch seit über 2 Jahren. Die weitere Entwicklung ist relativ klar. Wir wollen zu einem relevanten Player in der KMU-Finanzierung werden. Relevanter Player, durchaus mittlere dreistellige Volumina und zwar nicht über 10 Jahre, sondern pro Jahr. Das ist mal so unser Nordstern. KI in dem Kontext ist ein wesentlicher Treiber. Also wir sind heute schon jetzt auch wieder nicht nur bezogen auf ESG. Wir sind heute schon in vielen, vielen Bereichen unseres Unternehmens sehr stark KI-unterstützt unterwegs, bauen das weiter aus. Eben mit dem starken Fokus einfach eine effizientere Einheit zu werden und deutlich mehr Volumen drehen zu können. Wohin wir uns auch ein Stück orientieren, das ist dann ein ganz anfassbarer Punkt. Ich hatte vorhin gesagt, wir sind zu einem ganz großen Teil, sind unsere Nutzer Retail-Investoren, Privatinvestoren. Das ist historisch gewachsen aus dem Crowdfunding, aus dem wir kommen ursprünglich. Wir sehen aber auch ein stark zunehmendes Interesse von, ja, ich nenne es so immer ein bisschen semi-institutionellen Investoren, also nicht die großen Pensionskassen mit ihren zig Milliarden, sondern eher die kleineren institutionellen Anleger. Und da, glaube ich, ist das Thema ESG, zumindest mal muss man sich da auf den Weg machen, weil dort ist nach wie vor sind die Berichtspflichten, auch wenn es manche aus ihren Vornamen gestrichen haben mittlerweile. Aber der grundlegende Trend bleibt ja da intakt. Und deshalb ist auch ein Grund, warum wir uns in diese Richtung bewegen.
Okay, ja, da wollte ich auch noch mal ganz kurz nachfragen, wie das eigentlich angenommen wird, sowohl von Ihren Emittenten aus, also die Freiwilligkeit der Angaben, können Sie eingrenzen, wie viel Prozent sich darauf einlassen, die Angaben machen und vielleicht auch noch dazu sagen, wie das von Ihren Investoren so angenommen wird oder geschätzt wird, gibt es da Feedback?
Ja, absolut. Also ich muss natürlich voranschicken, wir haben es noch nicht so sehr lange eingeführt, hatte ich vorhin gerade erwähnt. Also wir haben noch nicht eine wirklich belastbare Erfahrungsbasis mit diesem Werkzeug. Aber was sich deutlich zeigt, ist vor allem die Unternehmen, wenn wir mal auf der Emittentenseite bleiben, die Unternehmen, die ohnehin in ihrem Geschäftsmodell einen starken Nachhaltigkeitsfokus haben, die, ja, da muss man nicht viel überzeugen, sondern da ist klar, das ist ein tolles Tool, das kann mir helfen für meine internen Prozesse, auch für meine interne Transparenz. Es kann den Investoren bei ihrer Entscheidung helfen, somit uns allen nutzen. Also das ist auf der Seite durchaus relativ schnell klar. Und auf der Investorenseite, das hatte ich vorhin auch kurz angeschnitten, wir machen regelmäßige Umfragen unter unseren Nutzern, haben im Vorfeld immer wieder gesehen, dass Nachhaltigkeit ein bedeutender Punkt ist und kriegen auch jetzt deutlich gespiegelt im Customer Feedback, dass es geschätzt wird, wenn ein solcher Score ausgewiesen wird. Plus, es ist ja nicht nur der Score, sondern es wird ein kompletter Bericht veröffentlicht, wo ich dann auch die Details mir anschauen kann. Also wo ich wirklich sehen kann, wo steht denn das Unternehmen? Gibt es da vielleicht eine Gender Pay Gap noch oder irgendetwas? Und kann aber auch dann sehen, wo stehen die heute, künftig im Quartalsreporting, wo haben sie sich weiterentwickelt? Und natürlich die globalen großen Entwicklungsschritte kann ich eben so nachverfolgen.
Okay, dann hoffen wir mal, dass Nachhaltigkeit auch weiterhin auf so großes Interesse stoßen wird, trotz aller Widerstände andernorts. Ich habe auch den Eindruck, dass das hier weiterhin ein Thema bleibt. Vielen Dank, Herr Littich, für Ihre Einschätzung. Das hat viel Spaß gemacht und ich habe einiges gelernt. Ja, vielen Dank nochmal.
Ich danke Ihnen und es freut mich, wenn es ein bisschen Information gebracht hat.
Und jetzt kommen wir zu Kurznachrichten mit aktuellen Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Wolf Brandes. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf. Nachhaltige Fonds wachsen weiter, heißt es, aber beim neuen Geld von Anlegern ist die Entwicklung deutlich schwächer geworden. Was ist da die wichtigste Nachricht?
Das Vermögen in nachhaltigen Fonds ist zwar weiter gestiegen, aber das bedeutet nicht automatisch, dass der Markt wieder in Schwung kommt. Ende 2025 verwalteten nachhaltige Fonds in Deutschland rund 1.250 Milliarden Euro. Der BVI macht aber klar, dass ein großer Teil dieses Wachstums von steigenden Kursen an den Märkten kam. Es ist also nicht vor allem neues Geld in den Markt geflossen.
Okay, das erklärt so manche, aber was zeigt denn das Neugeschäft bei den Fonds?
Das Neugeschäft zeigt, dass nachhaltige Fonds im Moment hinter klassischen Produkten zurückbleiben. Bei Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen gab es im zweiten Halbjahr 2025 per Saldo Abflüsse von 6,2 Milliarden Euro. Spezialfonds konnten zwar noch Zuflüsse verzeichnen, aber insgesamt war das Bild deutlich schwächer als bei normalen Fonds. Dort lagen die Nettozuflüsse bei rund 45 Milliarden Euro. Nachhaltigkeit ist nicht verschwunden, aber viele Anleger halten sich eher zurück.
Das ist ja an sich eine bedauerliche Nachricht. Warum tun sich denn nachhaltige Fonds gerade so schwer?
Ein Grund ist die Unsicherheit rund um die Regulierung. In den vergangenen Jahren sind viele ESG-Vorgaben entstanden. Sie sollten Transparenz schaffen, haben den Markt aber auch komplizierter gemacht. Vor allem die Offenlegung, die SFDR-Kategorien nach Artikel 6, 8 und 9 sorgen immer wieder für Verwirrung. Viele Menschen sehen diese Kategorien als Gütesiegel, obwohl sie ursprünglich eher für Offenlegung und Vergleichbarkeit gedacht waren.
Okay, also Verunsicherung. Allenthalben, gibt es denn trotzdem positive Signale für nachhaltige Fonds?
Ja, die gibt es. Nach Daten von Morningstar haben nachhaltige Fonds im Durchschnitt geringere ESG-Risiken als Produkte ohne entsprechende Merkmale. Das zeigt, dass die Einteilung trotz aller Schwächen nicht völlig wertlos ist. Besonders bei Artikel 8 und Artikel 9 Fonds lassen sich Unterschiede erkennen. Deshalb ist die geplante Reform der EU-Offenlegungsverordnung so wichtig. Die EU-Kommission will klare Produktkategorien und verständlichere Mindestkriterien schaffen.
In der Beratungsbranche, Wolf, da steht gerade vieles im Zeichen von KI, während Nachhaltigkeit an Aufmerksamkeit verliert. Wie sieht das Bild derzeit aus in der Consulting-Branche?
Die Branche ist 2025 kaum gewachsen. Das Plus lag nur bei 0,5%. Das ist deutlich weniger als in vielen früheren Jahren und auch weniger als viele Beratungen erwartet hatten. Für 2026 hofft die Branche wieder auf mehr Wachstum. Trotzdem bleibt die Lage gemischt. Der Markt ist unsicher, Kunden entscheiden vorsichtiger und Projekte werden oft intensiver geprüft.
Okay, und was bedeutet das genau für die Nachhaltigkeitsberatung?
Nachhaltigkeitsberatung ist nicht verschwunden, aber sie ist im Moment klar weniger gefragt. Die Umsätze in der Beratung zur Nachhaltigkeit sind zuletzt zurückgegangen. Das zeigt, dass viele Kunden andere Themen im Vordergrund sehen. Nachhaltigkeit wird zwar weiter als wichtiges Langfristthema betrachtet, aber kurzfristig dominieren andere Fragen. Viele Unternehmen müssen gerade stärker auf Budgets schauen. Dann bekommen Themen Vorrang, bei denen der Nutzen schneller sichtbar ist.
Okay, und welche Themen sind das, die jetzt bei Kunden im Moment besonders gefragt sind?
Ganz vorne steht künstliche Intelligenz. Auch wenn KI gemessen am Gesamtmarkt noch einen kleinen Anteil hat, wächst das Thema stark. Dazu kommen Datenschutz, Digitalstrategien und Datenmanagement. Unternehmen suchen also vor allem Unterstützung bei technischen und digitalen Fragen. Das passt zur aktuellen Lage vieler Firmen. Sie wollen effizienter werden und neue Technologien sinnvoll einsetzen.
Und was heißt das für Berater und ihre Arbeit?
Für Beratungen wird der Wettbewerb härter. Kunden holen mehr Vergleichsangebote ein und prüfen genauer, ob ein Projekt wirklich extern vergeben werden muss. Allerdings kann dahinter auch stehen, dass Unternehmen eher punktuelle Hilfe über Transformation oder Sanierung suchen. Solche Mandate sind oft zeitlich begrenzt.
Zu lesen war zuletzt häufig, die Stahlindustrie müsse klimafreundlicher werden, aber genau in dieser Phase steigen die Energiekosten stark. Warum trifft der Energiepreisschock die Stahlindustrie so hart, Wolf?
Die Stahlindustrie steckt mitten in einer grundlegenden Umstellung. Viele Unternehmen arbeiten daran, von alten Produktionswegen auf klimafreundliche Verfahren umzusteigen. Diese neuen Wege brauchen oft sehr viel Energie. Wenn Gas- und Strompreise stark steigen, erhöht das die Kosten massiv. Genau das ist jetzt passiert. Laut Oliver Wyman kommt auf die neuen grünen Alternativen dadurch eine sehr hohe zusätzliche Belastung zu. Das Problem ist also nicht nur ein kurzfristiger Preissprung, es geht darum, dass ein zentraler Teil der Transformation plötzlich deutlich teurer wird.
Das ist natürlich hart. Was bedeutet das denn konkret für die Unternehmen?
Für die Unternehmen bedeutet das mehr Druck auf Kosten, Planung und Investitionen. Wenn Energie zu teuer wird, verändert sich die Wirtschaftlichkeit neuer Anlagen und Produktionsverfahren. Das kann Entscheidungen verzögern oder schwieriger machen. Oliver Maimann spricht in diesem Zusammenhang von einem Risikoabschlag für grüne Investitionen. Gemeint ist, Kapitalmärkte sehen genauer hin, wenn sich die Bedingungen verschlechtern.
Das klingt nach düsteren Aussichten. Gibt es denn trotz der Belastung auch Chancen für die europäischen Stahlwerke?
Ein wichtiger Punkt sind neue EU-Regeln wie der Grenzausgleichsmechanismus und weitere Schutzmaßnahmen. Sie können dafür sorgen, dass europäische Produzenten im Wettbewerb mit Importen besser dastehen. Wenn europäische Hersteller mehr Preissetzungsmacht bekommen, entstehen zusätzlich Umsatzchancen. Aber diese Chancen kommen nicht automatisch. Sie hängen auch davon ab, ob die Unternehmen diszipliniert bleiben und Preise nicht sofort über höhere Margen wieder unter Druck setzen.
Und was ist jetzt angesichts dieser Gemengelage die wichtigste Aufgabe für die Stahlindustrie?
Die Transformation strategischer anzugehen. Unternehmen müssen ihre Wertschöpfung genauer ansehen und prüfen, wo sie sich besser aufstellen können. Dazu gehören Rohmaterial, Schrottaufbereitung und Weiterverarbeitung. Es geht darum, sich nicht nur über Menge zu definieren, sondern stärker über Qualität, Spezialisierung, Innovation und technologische Unterschiede. Gleichzeitig braucht die Branche politische Unterstützung, damit grüne Leitmärkte wirklich entstehen.
Bei Immobilien wird ja neu diskutiert, ob stark sanierte Bestandsgebäude in Zukunft leichter als nachhaltig gelten können. Worum geht es in der aktuellen Debatte dabei genau?
Im Kern geht es um die Frage, wie die EU-Taxonomie mit Bestandsimmobilien umgehen soll. Bislang orientieren sich die Regeln stark an einem Best-in-Class-Ansatz. Das heißt vereinfacht, besonders gute Gebäude erfüllen die Kriterien, viele ältere Gebäude aber nicht. Jetzt prüft die EU-Kommission, ob energetisch deutlich verbesserte Bestandsgebäude stärker berücksichtigt werden. Das wäre für den Markt wichtig, weil ein großer Teil des Klimaschutzes im Immobiliensektor nicht beim Neubau stattfindet, sondern bei der Sanierung des Bestands.
Und warum wird das von Teilen der Branche begrüßt?
Viele in der Immobilienwirtschaft fordern seit langem, dass Fortschritte im Bestand stärker anerkannt werden. Der Verband Zier sieht in den aktuellen Überlegungen deshalb einen wichtigen Schritt. Besonders die Idee, Gebäude als nachhaltig einzuordnen, wenn sich ihre Energieeffizienz innerhalb von 10 Jahren um mindestens 60% verbessert hat, gilt als positives Signal. Es ist oft sinnvoller, die schlechtesten Gebäude gezielt zu verbessern, statt nur die ohnehin schon besten Objekte zu belohnen.
Ja, das klingt ja ganz sinnvoll, aber warum gibt es trotzdem Kritik an den Vorschlägen?
Vor allem Banken sehen weiter praktische Probleme. Der Pfandbriefverband VDP sagt, dass die Regeln noch immer zu komplex sind und in der Praxis oft an fehlenden Daten scheitern. Um eine starke Verbesserung nachzuweisen, braucht man belastbare Informationen über frühere und aktuelle Energiezustände. Genau diese Daten liegen aber häufig nicht vor. In vielen Fällen fehlen ältere Energieausweise oder vergleichbare Nachweise. Damit wird eine Regel, die auf dem Papier sinnvoll klingt, in der Finanzierungspraxis schnell schwer anwendbar.
Na, das kann ich nachvollziehen. Was bedeutet das denn für den Markt in den nächsten Jahren dann?
Die Diskussion zeigt, dass sich etwas bewegt, aber noch nicht klar ist, wie wirksam die neuen Regeln am Ende sein werden. Einerseits gibt es Anzeichen für mehr Offenheit gegenüber dem Gebäudebestand. Andererseits bleibt die Sorge, dass die Taxonomie weiterhin zu kompliziert bleibt und damit ihren Zweck nur teilweise erfüllt. Für den Markt heißt das, es gibt Hoffnung auf bessere Anreize für Sanierungen, aber noch keine Sicherheit. Die Konsultation läuft bis April 26. Danach will die EU-Kommission die Rückmeldungen auswerten.
Okay, das ist ja jetzt schon bald. Vielen Dank, Wolf, für diesen Überblick über die Nachhaltigkeitsthemen, die momentan viele Menschen bewegen. Zum Abschluss noch ein kleiner Terminhinweis. Am 23. April findet in Berlin der Digital Sustainability Summit des Digitalverbands Bitkom statt. Da geht es darum, wie man Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit strategisch zusammendenken kann. Und damit verabschiede ich mich und bedanke mich für Ihr Interesse. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren gibt es dann in 2 Wochen am 30. April.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.